Ja, wir sind immer noch bei Kapitel 12 im Hebräerbrief und wir werden gleich die Verse 24 bis Ende lesen, Kapitel 12, Verse 24 bis Ende. Davor wollte ich aber ein paar Gedanken einfach zur Wiederholung uns weitergeben. Jetzt, als ich mich damit nochmal verstärkt beschäftigt hatte, fand ich das doch sehr, sehr bezeichnend. Und wahrscheinlich ist einer der Schwerpunkte, gerade in diesem Kapitel, ist das Thema Heiligung. Damit beginnt ja das 12. Kapitel und das sagt auch sehr deutlich, dass Gott heilig ist. Es wird in diesem Kapitel betont, aber dann auch jagt dem Frieden nach und der Heiligung. Ja? Dass wir dieses Wesen Gottes, was er ist heilig, er ist vollkommen, dieses Wesen will er in unser Leben, in unser Herz, in unser Wesen einprägen. Und daher ist Heiligung vor Gott so entscheidend wichtig. Und daher wahrscheinlich ist das sozusagen das Schlüsselwort für dieses ganze Kapitel. Es geht in diese Heiligung, es werden verschiedene Bereiche unseres Lebens hier genannt, in der Nachfolge, ja, könnt ihr euch erinnern, in den ersten Versen, hinschauend auf Jesus, aber ablegen, das, was uns das Weitergehen, die Nachfolge hindert. Aber dann auch das Thema Leiden wurde sehr deutlich in diesem Kapitel angesprochen, dass Gott liebt uns, Gott liebt seine Kinder und er hält nicht einen Stock hinterm Rücken und wartet, bis wir uns vergehen, um uns strafen zu können, sondern er prüft unseren Glauben, er hilft uns im Glauben zu wachsen und Leiden ist ein Anteil an unserem Leben. Aber dann wurde auch das Thema Wachsamkeit angesprochen. Die Glaubenserfahrungen, die wir gemacht haben mit unserem Herrn, dass die uns nicht so eine Art Ruhekissen sind, sondern dass die uns helfen, weiterzugehen. Wie war das nochmal dass wir doch uns auf unsere Knien wieder stellen sollten und wenn die Beine und Knie schlapp geworden sind, dass wir doch nach vorne schauen, Wachsamkeit, ja. Aber dann letztes Mal wurde ja dieses nochmal betont, diese Freude am Heil. Ja, und dann, wie schon so oft im Hebräerbrief, vergleicht der Schreiber das alte System, das alte Testament, was dem Volk Israel gegeben wurde, und der neue Heilsweg, der durch Jesus Christus möglich wurde. Freude am Heil. Das ist das, was auch durch verschiedene Zeiten des Lebens uns durchtragen kann. Das hat er da in diesen Versen, die wir letztes Mal hatten, sehr deutlich betont. Aber heute werden wir nochmal von der Verantwortung sprechen. Heiligung ist auch immer mit einer Verantwortung verbunden. Das sind diese Verse, über die wir sprechen werden. Aber die Antriebskraft der Verantwortung vor Gott ist der Blick in die Zukunft, ist dieses Wissen, Gott hat uns erstmal alles geschenkt und wir warten auf eine Zukunft, die unerschütterlich ist. Die Dinge, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können, die werden erschüttert, die werden vergehen, aber wir können nach vorne schauen und die Antriebskraft unseres Dienstes kann und soll Dankbarkeit Gott gegenüber sein. Dankbarkeit für sein Heil, für dieses bessere Heil, was immer wieder auch gerade in diesem Hebräerbrief betont wurde. Aber jetzt wollen wir die Verse zusammen lesen. 12 ab Vers 24 in der Elberfelder Übersetzung. Die Brüder haben das bestimmt schon mal. Danke, das geht wie immer ganz, ganz schnell. Ich lese diese Verse 24 bis 29 einschließlich. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Diese Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterliche bleiben. Deshalb, Vers 28, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich habe schon gesagt, in diesem Brief wird oft verglichen, und das war ganz besonders wichtig für die Menschen, die damals in der Zeit gelebt haben, die hin und her gerissen wurden. Vielleicht, wenn ihr wieder zu Vers 24 zurückgeht, die hin und her gerissen wurden. Das Leben mit Jesus schien zu schwer zu sein, und sie standen sehr stark in der Versuchung, zum alten System zurückzugehen. Aber immer wieder ermutigt der Schreiber und vergleicht und zeigt ihnen auf, was ist mit dem alten System, das durch Mose gebracht wurde, und wie ist der Unterschied zu dem Heil, das durch Jesus Christus auf diese Welt gebracht wurde. Und dieser Vergleich, der ist auch in diesem Abschnitt immer wieder sehr deutlich. Zum Beispiel in Vers 22 hieß es ja, ihr seid nicht gekommen, und dann wird da genannt, wozu seid ihr nicht gekommen. Und dann Vers 22, glaube ich, und dann in Vers, gleich einen Augenblick, genau, davor wurde gesagt, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der voll Feuer war, voll von Wolken bedeckt, sondern ihr seid gekommen. Das war in Vers 22, wurde das nochmal gesprochen. Ihr seid gekommen. Und dann wurden sieben Dinge genannt, die den Inhalt oder die wesentlichen Bestandteile dieses neuen Heils in Jesus Christus, diesen besseren Weges waren. Jakob hatte die letztes Mal schon genannt, und wir schauen uns heute die sechste und siebte, den sechsten und siebten Bestandteil dieses Heils, was besser ist im Vergleich zu dem alten System. Und das beginnt auch im Vers 24, und hier wird die zentrale Person genannt, durch die dieses Heil, dieser Zugang zu Gott möglich ist. Und hier sagt er, und ihr seid gekommen zu Jesus. Zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Die Menschen im Alten Testament, sie dürften sich Gott nur nahen. Gott war immer noch sehr verdeckt für sie durch Wolken, durch Feuer, durch die Absperrung um den Berg herum. Sie dürften sich Gott nun nahen, und das war so schlimm für sie, dass sie sogar in dieser Versuchung versagt haben, und sie waren nicht bereit, diese Stimme Gottes zu hören. Und ihr aber seid gekommen, dieser Vergleich des neuen Bundes, ihr seid gekommen zu Jesus. Und das haben wir so oft in diesem Brief gehört. Wir haben heute die Möglichkeit, vor Gott zu treten. Wir dürfen da parken, wo die Menschen aller Zeiten nicht parken dürften. Wir dürfen in das Allerheilige, zu Gott, direkt mit Gott sprechen, weil Jesus Christus uns diese Freimütigkeit schenkt. Wir sind nicht besser als die Menschen des Alten Testaments, nein. Nur wir leben in einer Zeit, wo Jesus sein Werk auf Golgatha schon verbracht hatte. Und daher, ihr aber seid gekommen zu Jesus. Nicht nur, wir dürfen uns nicht nur Jesus nahen, sondern wir dürfen mit ihm leben. Und er sagt noch mehr, er wird bei denen, die auf ihn hören, die seine Gebote ernst nehmen, wie die Bibel sagt, aus Liebe zu ihm, wird er in ihren Herzen zelten. Das Wort sagt die Bibel so wörtlich. Und dieser Vergleich wird immer wieder gezogen und dadurch die Empfänger dieses Briefes ermutigt, doch nicht abzuweisen, den neuen Bund, diese Rettung in Jesus Christus, sondern dabei zu bleiben. Ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, hieß es in der zweiten Hälfte, das besser redet als das Blut Abels. Zum Blut der Besprengung, man kann genauso sagen, zum Blut der Reinigung, dieses Blut, was reinigt. Wieder zum Bild des Alten Testaments, damals, als die Opfer brachten, dieser Akt der Besprengung wurde immer wieder vollzogen und damit wurde Reinigung ausgesprochen, eine gewisse Reinigung bewirkt. Und hier sagt die Bibel, ihr seid zu dem Blut der Besprengung hinzugetreten, hinzugekommen, das viel besser redet als das Blut Abels. Was sagte damals das Blut Abels vom Ackerboden her? Können wir uns noch daran erinnern? Als Gott zu Kain sprach, dann sagte er, dass das Blut seines Bruders vom Boden schreit. Es fordert eine Rache, es fordert eine Wiederherstellung, Wiedergutmachung. Es verurteilt. Das Blut Jesu hat auch erstmal diese verurteilende Wirkung. Und als das Volk damals sagte, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, hat sich bis zu einem gewissen Maß auch erfüllt in ihrem Leben. Dieses Blut hat auch eine verurteilende Wirkung, ja. Aber noch viel mehr, jetzt verglichen zu dem Blut Abels, was nur dieses Urteil sprach, hat das Blut Jesu eine stellvertretende Wirkung, eine reinigende Wirkung, eine Wirkung, es dieses Blut Jesu Christi rechtfertigt uns vor Gott. Deswegen dürfen wir vor Gott treten. Und das sind die Bestandteile dieses Heils, was wir als Menschen des neuen Bundes bekommen haben durch Jesus Christus. Und weil das so ist, Vers 25, spricht der Schreiber hier diese ernste Warnung aus. Ich habe das bei mir in der Bibel vermerkt. Ich glaube, das ist die fünfte Warnung im Hebräerbrief, die doch sehr, sehr deutlich ist und die mit Nachdruck die Menschen warnt, die zu der Zeit gelebt haben, die im Begriff standen, sich abzuwenden von Jesus Christus, von dem neuen Bund. Aber diese Warnung gilt auch für uns heute. Und hier hieß es in Vers 25, seht zu, weil das so ist, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Vielleicht können wir etwas hier stehen bleiben und uns fragen, wie redet Gott? Wie redet er? Hier wird das vorausgesetzt, dass Gott redet. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Damals im im Alten Testament, bei dem, als der alte Bund empfangen wurde am Berg Sinai, darauf wird immer wieder bezogen. War die Stimme Gottes, das Reden Gottes hörbar wahrzunehmen? Und das fürs Volk war das zu viel. Sogar Mose, der fürchtete vor diesem Reden Gottes. Wir lasen hier, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erde die göttliche Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Wie redet Gott heute? Darf ich das Mikro weiterreichen? Und dass wir uns da etwas Gedanken machen. Gottes Reden heute. Wenn wir diese Verse unserem Arbeitskollegen erzählen, Gott redet, dann was wird er fragen? Und was können wir ihm dann antworten auf seine Frage bezüglich dem Reden Gottes? Wer möchte was sagen?
Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und da wird das weiter beschrieben. Also Jesus Christus, das lebendige, fleischgewordene Wort Gottes, ist das Hauptsprachrohr Gottes zu uns Menschen.
Ja, bitteschön. Kann Gott auch heute hörbar reden, dass man sein Reden wirklich hört und wahrnimmt? Kann er das? Tut er das? Ja, Elena.
Ich habe es schon mal eher erzählt, als wir nach Deutschland kamen, da habe ich so gedacht, jetzt hier gibt es genug Bücher, jetzt werde ich mal ganz viel lesen können. Und das habe ich dann auch viele Bücher gekauft und auch viel gelesen. Und dabei kam aber die Bibel jetzt im Hintergrund. Ja, und eines Abends, dann hatte ich wieder lange gelesen. Und ja, dann dachte ich so, jetzt nehme ich die Bibel und werde noch schnell das lesen, was ich lesen muss. Und da machte ich die Bibel auf und da stand, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ja, dann fiel ich auf der Knie und habe Gott um Vergebung gebeten, dass ich jetzt Gottes Wort so unterlassen hatte und mehr mich mit anderen Büchern beschäftigt hatte. Und das sah ich als ein klares Reden. Denn ich habe so gebetet, Herr, vergib es.
Ja, ein sehr deutliches Zeugnis. Ich hatte ja vorhin gefragt, kann Gott heute hörbar reden? Andreas, ich gucke gerade auf dich. Ich weiß, Andreas Fauls, ich sag's einfach. Du sagst das, hast das oft erzählt. Der Anlass damals für deine Bekehrung war eine deutliche, du wusstest, Gott sagte zu dir. Ja, oder möchtest du das? Ich fordere dich mal raus.
Okay, ja, damals war das so, ich war zu Hause und wollte rausgehen, also ein Rauchen und bin durch die Tür und auf einmal hörte ich in mir so eine klare Stimme, also so laut, geh und bekehre dich. Ich bin zurück ins Schlafzimmer, bin auf die Knie gegangen, habe mich bekehrt. Das war so deutlich, dass ich höre es bis jetzt noch.
Ja. Danke, Sergej.
Ja, Gott redet heute auch durch sein Wort, durch seine Kinder und durch Heiligen Geist.
Okay. Ja, Schwester Lilia.
Wie ich mich bekehren wollte, war es genauso. Ich wollte rausgehen, unser Vieh zu versorgen. Und sie gerade so einen Mantel über, wie man in Russland den Khalat genannt hat. Und da sagt mir eine Stimme, wo Jesus zu dir so nahe getreten ist, warum willst du rausgehen? Und gleich hatte ich diese Freude. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich bekehren kann.
Dass man diese Stimme hörbar wirklich wahrgenommen hat und wirklich die Stimme Gottes gehört hat, ist auch in unseren Tagen möglich. Das glaube ich fest. Ja, Andreas.
Ja, so eine ähnliche Situation wie mein Vater hatte ich auch. Zwar war das bei mir mal im Traum. Das war bis jetzt auch nur einmal. Ist schon ein bisschen her, da habe ich auch ganz deutlich, wirklich laut eine Stimme gehört. Und das ist für mich ganz klar die Stimme Gottes. Ich bin von der auch wach geworden. Und ja, das war also so Ermutigendes, was er zu mir gesagt hat. Und ja, das war halt einmalig. Aber so kann Gott auch sprechen.
Ja, danke für die Zeugnisse. Wollte ich nur noch mal bestätigen, das kann Gott tun und das tut er. Und wenn man Christen, gläubige Menschen fragt, dann sagt man so vielleicht von 100 Menschen hat vielleicht einer die Stimme so deutlich hörbar gehört. Wir werden das jetzt hier nicht fragen. Gott spricht. Er kann, er tut das auch hörbar. Aber er spricht in erster Linie, wie David das sagte, durch sein Wort. Ja, und alles andere, was wir hören, durch andere Menschen, Gott kann durch andere Menschen sprechen, durch Bücher kann er sprechen, durch das Gebet kann er sprechen, Gott kann verschiedenartig zu uns reden, aber in erster Linie ist das durch sein Wort. Im Ende dieser Tage hat er zu uns geredet durch den Sohn. Und das, was der Sohn geredet hat, haben wir schriftlich. Dieses Wort haben wir bekommen und ja, wir dürfen das hören. Aber die Bibel sagt doch sehr deutlich, auch gehorchen. Und das erwartet die Bibel von uns. Und daher dieser ganz klare Zuruf, wie damals an die Hebräer-Christen, so auch an uns heute. Gott redet. Vielleicht hast du seine Stimme sogar hörbar wahrgenommen. Oder wenn auch nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist genauso fest, genauso göttlich, wenn du sein Reden durch das Lesen der Bibel, durch eine Predigt verstanden hast. Und daraufhin gehandelt hast. Und ja, diese Verse wollte ich das nur noch mal betonen, so dass hier das doch so fest steht, weist den nicht ab. Der Schreiber dieses Textes, der beruft sich darauf, dass diese gläubigen Menschen, diese Hebräer-Christen, die wussten, wo Gott zu ihnen gesprochen hat. Und wenn Gott zu mir redet, dann redet er mit Autorität. Dann nützt das Diskutieren nichts. Das wissen wir doch, oder? Und wenn ich das versuche zu verschieben, die Entschuldigung zum Beispiel, die fällig ist, dann nützt das Diskutieren nicht, bis ich das nicht tue. Und wenn Gott redet, weist seine Stimme nicht ab. Wenn er dir auf bestimmte Dinge in deinem Alltag seinen Finger drauf legt und sagt, tu das, weist seine Stimme nicht ab. Denn du hast Gottes Reden gehört. Und seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Es ist das, was hier gemeint ist, ist schon ein entscheidender Kurswechsel. Und die Hebräer-Christen, die sollten nochmal motiviert werden und darauf angesprochen werden. Überlegt sehr gut, wenn Gott die damals, das Volk Israel, sie haben gehört und nicht getan, sie haben Gott abgewiesen, wenn sie dafür Folge hatten für ihr Leben, Gott sie dafür strafen musste, dann wird das auch für dein Leben nicht folgelos sein, umso mehr bei dir, wenn du Gottes Stimme gehört hast, du weißt, was du zu tun hast und tust das nicht und weist diese Stimme ab. Ja, und damit gibt er jetzt noch Nachdruck in den nächsten Versen. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Ja, damals bebte die Erde. Aber dieses steht noch aus in der Zukunft, dass auch der Himmel erschüttert wird. Dieses Zitat würde ich gerne mit uns zusammen lesen. Da steht in Haggai, ich glaube Kapitel 2, wo diese Worte gesprochen werden. So, ich muss ein bisschen blättern. Kapitel 2. Hier wird das Volk Israel angesprochen, das einen Tempel bauen sollte. Und denen wird Mut zugesprochen, doch nicht aufzuhören und weiterzumachen. Seid nun stark, spricht Gott zu Zerubabel. Sei stark, Jeschua. Seid stark, dann spricht er zum Volk. Und arbeitet, tut das. Fürchtet euch nicht vor den Widersachern und vor den Problemen, die um euch herum sind. Und dann sagt er diese Worte, denn so spricht der Herr der Herrscharen. Noch einmal, wenig Zeit ist noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werden die Nationen erschüttert und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Dieser Text ermutigt, in die Zukunft zu schauen, das nichts zu vergessen, was früher war. Gott hat gesprochen, es bebte die Erde, aber es kommt eine Zeit, wo nicht nur die Erde beben wird, sondern so, wo die ganze Schöpfung beben wird. Und da wird es darauf ankommen, welche Grundlagen hat unser Leben. Und da ist ja in diesem Vers 27 dann nochmal, aber das noch einmal deutet die Verwandlung aller Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterliche bleiben. Was bleiben wird, ist das, was einen Ewigkeitswert hat, was auf die Ewigkeit hin geschaffen wurde. Das wird bleiben. Und daher, durch diese Welt wird ein großes Schütteln gehen. Die Welt wird erschüttert. Nicht nur die Erde, sondern auch der Himmel. Aber das wird, da wird etwas bleiben. Und bleiben wird das Himmlische. Und daher diese Ermutigung an diese Christen: Haltet euch zu dem Besseren, zu dem Bleibenden, zu dem, was nicht erschüttert werden kann. Das himmlische Zion, die Hauptstadt des neuen Königtums, da, wo die Myriaden von Engeln sind, da, wo die Gerechten des Alten Testaments sind, da, wo die Gemeinde der Erstgeborenen sich befindet, da, wo Gott der Richter ist, da, wo Jesus Christus herrscht, da, wo sein Blut der Besprengung, sein Blut der Reinigung ist. Und daher diese Worte zum Ende, dann Vers 28, deshalb, Vers 28, weil das so ist, er hat die Dinge aufgezeichnet, nochmal diesen Vergleich den Lesern dargeboten und uns die Warnung ausgesprochen, doch nicht sich abzuwenden von dem, der da redet, von Jesus Christus. Und dann Vers 28, das Ganze hat eine Folge, und daher deshalb, lasst uns Ich finde dieses "lasst uns" so bezeichnend im Hebräerbrief. Ich habe das bei mir in der Bibel auch immer wieder auch sehr deutlich markiert, damit ich das sehe, diesen Zuruf. Im 12. Kapitel ist es das zweite Mal, wo "lasst uns" geschrieben wurde. Zum Beispiel in den ersten Versen, da hieß es: "Lasst uns nun Sünde ablegen und alles, was uns für uns eine Bürde ist, lasst uns ablegen." Davor, Vers 10, diese Einladung: "Weil das so ist, lasst uns doch hinzutreten, nicht nur von weitem stehen bleiben vor einem Berg, der umzingelt ist, der nicht, wo eine Grenze nicht übertreten werden darf, sondern lasst uns hinzutreten bis in alle Heilige hinein, zu Gott. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung hochhalten." Das wird auch am Anfang des Hebräerbriefes gesagt. "Lasst uns aufeinander Acht haben und zu Liebe, zu guten Werken anreizen. Lasst uns." Eine ganz starke Herausforderung. Und hier auch wieder: "Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns" was? "Dankbar sein." Lasst uns dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Lasst uns dankbar sein. Müssen wir uns das noch gegenseitig sagen? Haben wir das nicht schon so oft gehört? Ich denke schon. Es ist nie selbstverständlich. Manchmal scheint mir das so, dass wenn man fragt, wie geht es dir? Als wenn man Mühe damit hat, zu sagen, mir geht's gut. Als wenn es durch meine Umstände um mich herum, als wenn ich das nicht darf, zu sagen, mir geht's gut. Die Bibel, gerade an diesen Stellen, sie ermutigt uns so sehr, den Blick auf das Himmlische zu richten, auf das Heil zu richten, das bessere Heil, in die Zukunft hinein zu richten. Und dann dürfen wir, dann sollen wir sagen, dass es mir wenigstens ganz oft gut geht. Wenn ich das in meinem Herzen bewege, dann darf ich das doch sagen. Ganz spontan diese Woche kamen wir zu einer Geburtstagsfeier, wo wir in einer Runde mit Menschen saßen, mit denen wir wahrscheinlich noch nie davor zusammengesessen haben. Und kam so ins Gespräch und ein Bruder erzählte, oder wir unterhielten uns mit einem Bruder, der neben mir saß, und ich merkte, wie aus seinem Herzen Dankbarkeit sprudelte. Ich wusste aber, dass er schwer krank ist, dass er schon länger seiner Arbeit nicht nachgehen kann. Auch andere Dinge, die sein Leben erschweren, so etwas kannte ich. Aber ich wunderte mich und ich freute mich mit, wie der Bruder so vor Dankbarkeit sprudelt. Und immer wieder kam das raus, dass Gott gut ist. Alles, was wir haben, haben wir geschenkt bekommen. Dass die Kinder gläubig sind, das ist doch ein Geschenk Gottes. Und es sprudelte die Dankbarkeit aus seinem Herzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir dankbar sind. Aber ich möchte, der Text veranlasst uns heute Abend, das nochmal uns gegenseitig zu sagen: Lasst uns dankbar sein. Lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Denn wenn ich nicht dankbar bin, dann, ich fand das sehr, sehr gut, wie Hans-Peter Reuer das mal zusammengefasst hatte, dann sage ich damit mindestens zwei Dinge. Wenn ich nicht dankbar bin, dann sage ich: Gott, du hast in dem Augenblick, was mir so viel Mühe macht, hast du nicht aufgepasst. Da ist dir was zwischen die Finger gegangen. Geht Gott etwas zwischen den Fingern, was er nicht im Griff hat? Nein. Gott hat alles im Griff. Und auch wenn mir das so scheint, ich darf dankbar sein. Im Blick auf die Zukunft, im Blick auf die Ewigkeit, ich darf es. Die Bibel sagt, ich soll das. Oder ich sage, wenn ich nicht dankbar bin, wenn ich das nicht äußere, wenn ich nicht Gott damit Ehre gebe, mit Dank, mit einem fröhlichen Herzen, dann sage ich damit, Gott, du kannst nicht alles. Das konntest du nicht verhindern, das hast du irgendwie nicht falsch gemacht. Das hattest du wahrscheinlich nicht gekonnt. Kann Gott etwas nicht? Nein, Gott kann alles. Und die Bibel ruft uns zu, dankbar zu sein, weil Gott ein barmherziger Gott ist, weil Gott ein allmächtiger Gott ist. Gott ist aber auch ein verzehrendes Feuer, lasen wir hier in diesen Versen. Ein verzehrendes Feuer, was Feinde verzehren kann, was Feinde aus unserem Weg räumen kann, aber auch ein Feuer, was strafen kann. Und die Bibel ermutigt uns, gerade auch an dieser Stelle, lasst uns dankbar sein. Weil das so ist, lasst uns dankbar sein, weil damit bringen wir Gott die Ehre und damit dienen wir Gott, heißt das hier, ich lese es nochmal. Lasst uns dankbar sein, wodurch, durch diese dankbare Einstellung, allein dadurch, wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Wenn du dich fragst, wie kann ich Gott noch dienen? Irgendwie ist das zu wenig, was ich für Gott mache. Darf ich dir Mut machen, einfach anhand von diesem Text? Sei ein dankbarer Mensch. Verbreite um dich herum, da wo du bist, Dankbarkeit. Und dann sagt die Bibel, wirst du Gott dienen mit Gottesfurcht und mit Scheu, heißt es hier. Wirst du Gott dienen und dieser Gottesdienst wird Gott wohlgefällig sein. Und dieses möchte ich uns sehr, sehr deutlich mit auf den Weg gehen. Lass uns noch beten zusammen.